Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Im Bann der Verschwörung. Wie eine Studentin mit diesem Brach.
Im Strudel der Desinformation. Wie alternative Medien Zweifel in den Journalismus sehen.
Im Zeichen der Transparenz, wie klassische Medien das Vertrauen zurückgewinnen können.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Dr. Frauke Gerlach, der Direktorin des Grimme-Instituts. Dies hat heute in Mal die Nominierten für den Grimme Award 2020 bekannt gegeben. Und dazu sagte Gerlach, Zitat, 2019 war ein Jahr, das uns als Gesellschaft gefordert hat. Themen des Jahres wie Klimaschutz, 30 Jahre Mauerfall oder Seenotrettung spiegeln sich in den Einreichungen des 56. Grimme-Preisjahres. In diesem Jahr finden wir kategorieübergreifende Produktionen, die eine Antwort auf die Frage suchen, wie wir zusammenleben wollen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
850 Einreichungen hat es ja insgesamt gegeben. 73 davon hat die Grimme-Nominierungskommission jetzt in die nächste Runde geschickt. Und sie alle dürfen sich nun Hoffnung machen, am 3. März dann bei der Bekanntgabe der Preisträger ihren eigenen Namen zu lesen oder zu hören. Diese gigantischen Zahlen finde ich alleine schon immer beeindruckend. Hoffnungsvoll finde ich in diesem Jahr dann aber auch tatsächlich diese inhaltliche Entwicklung. Also die Vielzahl der Publikationen, die sich kritisch, konstruktiv und kreativ eben mit den brennenden Fragen unserer Gesellschaft auseinandersetzen und auch dem TV-Publikum auf verschiedene Weise näher bringen. Das ist ein gutes Signal, finde ich, auch wenn die Anlässe vielleicht nicht immer gut sind. Dass unter diesen vielen Nominierten natürlich in der Kategorie Information und Kultur sich die meisten finden, ist klar, aber es sind eben auch, das finde ich spannend, viele aus dem Bereich Kinder und Jugend dabei, die eben auch kurzweilig informieren und diese Zusammenhänge eben altersgerecht darlegen, wie das Grimme-Institut feststellt. Und darüber freue ich mich besonders, weil es ja irgendwie zeigt, dass die Programmverantwortlichen diese jungen Menschen nicht nur als wichtige Zielgruppe erkannt haben, sondern auch deren Bedeutung quasi für eine konstruktive, offene und menschenfreundliche Gesellschaft der Zukunft. Da fragt sich nur, ob Kinder und Jugendliche überhaupt noch Fernsehen. Aber auch da tut sich ja was. Immerhin zwei Netflix-Produktionen haben es ja unter die Nominierten geschafft. Und nicht zuletzt deshalb bin ich auch sehr gespannt, auf wen die Wahl der Grimme-Jury schließlich fallen wird.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das bannende Medienmagazin.
Verschwörungstheorien, gezielte Desinformation, Falschnachrichten. Zahlreiche Webseiten, YouTube-Kanäle oder alternative Influencer erreichen ein riesiges Publikum und bedienen immer mal wieder ein bestimmtes Motiv. Sie sehen Zweifel an der Unabhängigkeit der Medien. Heute gibt es bei uns einen Blick in eine Parallelwelt, die nicht ganz ungefährlich ist.
Fast die Hälfte der Deutschen glaubt, dass geheime Organisationen unsere Politik beeinflussen. Das sagt zumindest die sogenannte Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Im Netz, da muss man auch tatsächlich nicht lange suchen, um Verschwörungstheoretiker zu finden. Es gibt zahlreiche YouTube-Kanäle, die einem vermeintliche Wahrheiten erzählen, die man aber sonst nirgendwo erzählt bekommt.
Wir machen jetzt den Auftakt in unserer heutigen Medienmagazin-Ausgabe mit einer sehr persönlichen Geschichte. Die haben wir beim Campus Radio Köln Campus entdeckt und die Geschichte stammt von Veronika Pineschko. Sie erzählt, wie sie persönlich sich von Verschwörungstheorien hat begeistern lassen, aber dann zu einem bestimmten Punkt kam, bei dem sie sich selbst reflektierte und feststellte, sie ist in dem Bann der Verschwörung gefangen.
Diesen Bann zu brechen. War gar nicht so einfach. Veronika hat uns erlaubt, ihre Geschichte auch an dieser Stelle für euch zu spielen.
Der 11. September ist so ein Thema, ein Tabuthema. Wer das, was eben die Massenmedien weltweit vor die Füße werfen, nicht dankbar aufnimmt wie ein Hund einen Knochen und dann winselnd in seiner Ecke verschwindet, bis man zum Gassigehen ruft, der ist ab sofort ein Verschwörungstheoretiker.
Ich bin vollkommen der festen Überzeugung gewesen, dass 9/11 ein Inside-Job war. Denn wenn man sich allein nur die Türme anguckt, wie sie ineinander brechen, das kann ja gar nicht sein. Also da waren Bomben in dem Gebäude installiert. Und weil denn die würden noch nicht so ineinander brechen, wenn oben zwei Flugzeuge reinfahren. Ne? Also das ist ja auch überhaupt nicht glaubwürdig. Und Ken Jebsen hat das sehr logisch auch alles erklärt, sodass ich dann einfach im Bann war.
Hallo, mein Name ist Veronika. Ich bin 24 Jahre alt und studiere an der Philosophischen Fakultät in Köln und bin im Jahr 2015 durch Freunde an den Kanal KenFM gekommen und habe ihn einige Monate lang konsumiert.
Der Kanal KenFM, wo Ken Jebsen eben sehr häufig auftritt, das ist ein Kanal, da werden die verschiedensten Themen besprochen.
Krisenherd Nahe Osten, wie gewünscht ist der Frieden wirklich? Ist natürlich der globale Marshallplan. Konzepte für eine Welt.
Thema heute, der tiefe Staat, Mythos oder...
Thema heute, Flucht und Krise, Geostrategie oder Gastfreundschaft.
Thema heißt, Geld regiert die Welt. Welchen Anteil am Elend hat der Zins?
Und was sehr häufig kommt, ist eben diese Informationen, die man hier bekommt, auf diesem Kanal, die bekommst du sonst nirgendwo.
Denn ich wage mal die Behauptung, im Öffentlich-Rechtlichen wäre das Thema gar kein Thema. Es würde nie auf die Agenda kommen.
Nicht für mich ist Ken Jebsen ein Gemisch aus zwei ziemlich paradoxen Seiten. Auf der einen Seite bin ich überhaupt dazu gekommen, weil er sehr viele Werte vertritt, mit denen ich mich auch identifiziere. Also zum Beispiel, dass er Frieden möchte auf der Welt. Er ist für eine lebendige Demokratie. Er findet kritisches Denken wunderbar.
Man muss jeden Tag Demokrat sein. Man muss sich jeden Tag in die Gesellschaft einbringen und sich jeden Tag die Frage stellen, was kann ich ändern?
Aber andererseits wirkt er auf mich sehr aggressiv in seinem Ton, sehr knallhart.
Diese Eliten sind ja Teil einer internationalen, global operierenden Bürokratie und in dieser Bürokratie spielt Demokratie, also das, was die Mehrheit, was die Völker wollen, überhaupt keine Rolle.
Ich habe mich sehr emotionalisiert und politisiert gefühlt und hatte aber gleichzeitig so eine Angst davor, dass ich eigentlich gar nichts machen kann. Ich will was machen, aber ich kann nichts machen, weil die von oben es mir praktisch unmöglich machen.
Jetzt ist wirklich jedem Wessi klar, was der Ossi längst wusste. ARD und ZDF sind das, was früher die aktuelle Kamera war, also Staatsfunk, dessen Job es ist, die Bürger ideologisch auf Linie zu bringen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ich habe die Welt aus einer sehr negativen Sicht gesehen, dass ich niemandem vertrauen kann, dass wenn ich die Tagesschau gucke, dass mich die Leute da durch den Bildschirm anlügen und das sehr bewusst tun.
Die ARD hat neben ihrer Aktivität als Propagandamaschine für Kriegseinsätze auch intern ein gigantisches Eigeninteresse, dass man ihr weiter zuhört und dass man ihr Programm einschaltet.
Und dass alle im Prinzip einfach mir was Böses wollen.
Verschwörungstheoretiker ist mehr oder minder erst einmal jeder von uns. Und es ist ja auch nichts klinisch Schlimmes oder sonst was daran, Verschwörungstheorien aufzustellen.
Ich bin Sebastian Bartoschek, ich bin Psychologe und ich beschäftige mich seit 2008 mit Verschwörungstheorien und der Forschung dazu.
Die Frage ist, bleibe ich einer Widerlegung der Verschwörungstheorie zugänglich? Und wenn ich das nicht mehr bin, also wenn das Ganze nur noch von Emotionalität getragen ist und ich keinerlei andere Fakten anerkenne, dann bin ich tief im Verschwörungsglauben.
Massenmedien beschreiben nicht die Realität, nein, sie erschaffen die Realität und das inzwischen in einer derart plumpen Art und Weise, dass einem ganz schwindlig wird.
Auf mich wirkte KenFM wie ein sicheres Zuhause, wie ein Ort, wo die Menschen zusammenkommen, die einem die Hintergrundinformationen geben, die man wissen muss, um informiert zu sein, um in dieser Gesellschaft mündig im Prinzip zu sein. Weil die sind nicht NATO-nah. Die sind nicht gesteuert von der Geldelite oder von der Rüstungsindustrie, wie die anderen Medien.
Dort hat eine Studie gezeigt, dass politische Entscheidungen immer nur für die oberen 10% der Bürger Vorteile brachten, während man...
Ken Jebsen arbeitet eben nicht mit wissenschaftlichen Belegen. Ken Jebsen sucht sich die Quellen, egal welche Güte sie haben, passend raus. Ken Jebsen ist ein Aluhut, der ganz, ganz tief drin ist.
Das aktuelle Konzept der repräsentativen Demokratie verfolgt nur ein Ziel, das Volk von der Macht fernzuhalten, indem man A... Feindbilder produzieren.
Ich habe das auch nicht mehr hinterfragt. Ich habe die Informationen, die da kamen, die habe ich nicht gegengecheckt, weil da kommt einfach so viel Information, die schaffst du einfach nicht gegenzuchecken. Ich dachte, KenFM hat keinen Bias und genau danach habe ich gesucht. Ich habe nach Objektivität gesucht und habe sie da gefunden. Ich würde gar nicht so behaupten, dass ich eine Verschwörungstheoretikerin war. Ich wusste, dass es Impfgegner gibt und dann dachte ich mir auch immer schon so, ja, nee, okay, damit kann ich jetzt nicht sonderlich viel anfangen. Chemtrails fand ich bescheuert. Ich war nicht eine leichtgläubige Person und deswegen war das auch so seltsam, dass ich da so reingeraten bin.
Der Grund dahinter ist letztlich ein psychologisches Konstrukt, die sogenannte Selbstwirksamkeit. Das heißt, in welchem Ausmaß glauben Menschen für ihr Leben selbstverantwortlich zu sein, sowohl im Guten wie im Schlechten. Und wenn man den Eindruck bekommt, dass man eine besonders geringe Selbstwirksamkeit hat, dann fällt es den Menschen leichter, das Wirken einer bösen, düsteren Kraft oder Verschwörern eben zu vermuten.
Ich hatte einfach Angst vor der Welt, vor den Menschen. Ich habe niemandem mehr vertraut. Und das wollte ich nicht in meinem Leben haben. Ich wollte einfach nicht mit diesem Gefühl durch die Welt gehen. Und ich wollte mich auch nicht mehr abschotten und die anderen Medien nicht mehr konsumieren. Ich wollte einfach irgendwie da raus. Ich wollte einfach wieder zurück. Es war wie so eine Zigarettenentwöhnung. Ich habe einfach immer weniger geguckt. Und dadurch, dass ich nicht mehr dieser ständigen Angstmache, dieser ständigen Panikmache ausgesetzt war, habe ich weniger konsumiert, ich habe mich besser gefühlt und dann war ich da raus. Heutzutage merke ich einfach, wie leichtgläubig ich auch damals vielleicht war und wie leicht es auch ist, das zu glauben.
Soweit die Geschichte von Veronika über ihren ja sehr persönlichen Umgang mit Verschwörungstheorien. Heute hat sie damit abgeschlossen.
Über den Kampf gegen gezielte Desinformation und was das auch für einen Konflikt rund um klassische Medien auslösen kann, darüber reden wir gleich weiter hier an dieser Stelle.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das verschwörungsfreie Medienmagazin.
Auch wenn wir ohne Verschwörungen auskommen, sie natürlich nicht verbreiten, müssen wir doch heute Abend über sie sprechen.
Auch in Blogs und anderen sozialen Kanälen haben Verschwörungstheorien ihr Zuhause gefunden. Sie grenzen sich von klassischen Medien ab, indem sie Zweifel an deren Unabhängigkeit säen.
Da kommen wir dann zu den Punkten gezielte Desinformation und auch Vertrauensverlust in die klassischen Medien.
Darüber reden wir mit der Journalistin Alina Fichter. Sie ist auch Teil des Beirats vom Medienstartup NewsGuard, das Vertrauenslabels für Nachrichtenangebote verteilt und ist auch der Bitte von ihrer alten Journalistenschule, der Deutschen Journalistenschule in München, nachgekommen, die an Absolventen erging, nämlich Bildungseinrichtungen wie Schulen zu besuchen, um dort über die Arbeit von Medien aufzuklären.
Und bei diesen Vorträgen und Diskussionen, da ist sie auf so manche Vorbehalte gestoßen und hat festgestellt, es gibt durchaus viele Vorurteile gegenüber den klassischen Medien. Was sie erlebt hat und welche Aufgabe sie auch bei Medien sieht, darüber reden wir jetzt mit ihr heute Abend, mit Alina Fichter. Herzlich willkommen, Alina.
Vielen Dank, schön bei euch zu sein.
Erzähl uns doch mal so ein bisschen, auf welche Vorbehalte stößt du denn bei deinen Gesprächen mit Schülern, Studenten, aber vielleicht auch ja mit älteren Mediennutzern?
Das deckt sich sehr mit dem, was Veronika beschrieben hat in ihrem Beitrag. Das eine ist eine Unkenntnis erstmal, wie Medien eigentlich funktionieren. Also Stichwort, wir arbeiten anhand von Nachrichtenkriterien bei der Nachrichtenauswahl. Stichwort auch innere und äußere Pressefreiheit. Und aber auch eine Unkenntnis darüber, wie Medien sich finanzieren. Und das ist jetzt erstmal noch nicht überraschend, dass man nicht genau weiß, wie so eine fremde Branche funktioniert. Was mir aber auch wirklich oft begegnet ist, und zwar sowohl bei den Schülern als auch beim klassischen Bildungsbürgertum, vor dem ich jetzt vermehrt im vergangenen Jahr eben Vorträge gehalten habe über Desinformation und die Bekämpfung. Das ist so ein Festhalten an diffusen Vermutungen, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Mhm. Typischerweise sowas wie Medien wollen Meinungen manipulieren oder da gibt es so eine lenkende Macht, das sagt Veronika ja auch in ihrem Beitrag, oder finanziert seien Medien von Rüstungsunternehmen, was natürlich erstmal total irritierend ist.
Wenn du sagst, es begegnet dir durchaus oft, was würdest du sagen, wie verbreitet sind denn diese Vorbehalte, die du gerade beschrieben hast?
Sehr verbreitet. Also ich habe den Eindruck, bei jedem Vortrag, den ich gehalten habe im vergangenen Jahr und bei jedem Schulbesuch, den ich gemacht habe im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr schon, sind sicher eine Handvoll Leute dabei. Das heißt, das wären dann so 5% der Menschen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, die ja zunächst mal eine Offenheit haben, mit Journalisten zu sprechen, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt allen unterstellen kann.
Es gibt ja auch dann durchaus populäre sehr wichtige Menschen, ja, die einen sehr großen politischen Raum einnehmen, wie zum Beispiel ein Präsidentenamt, die dann auch Medien gerne mal mit dem Label Fake News titulieren. Das ist ja auch etwas, was dann gerne übernommen wird und auch immer mal wieder auftaucht. Und das ist ja ein sehr verwischter Begriff mittlerweile. Du sagtest vorher, dass es wichtig ist, hier deswegen zwischen Desinformation und Falschinformation zu entscheiden. Warum? Oder zu unterscheiden?
Ja, also Desinformation oder Fake News, ein Begriff, der übrigens im Duden inzwischen festgehalten ist, bezeichnet Falschinformationen, die in manipulativer Absicht verbreitet werden. Also das Ziel ist ganz klar, Meinungen zu manipulieren. Dahinter steht immer ein Interesse, häufig ein politisches Interesse. Und Falschinformationen sind im Gegensatz dazu häufig einfach Fehler. Also Journalisten machen durchaus auch Fehler, das ist jedem von uns passiert. Da ist aber der große Unterschied, erstens eben, die werden nicht in manipulativer Absicht verbreitet und zweitens, die werden auch schnellstmöglich korrigiert. Ich finde, dass du noch einen anderen Punkt angesprochen hast, Daniel, der total wichtig ist in dem Zusammenhang, nämlich wie der Begriff der Fake News von Populisten auch missbraucht wird. Auch wiederum in manipulativer Absicht. Das gibt Trump auch ganz offen zu. Er hat so zum Beispiel 2018 mal getwittert, dass die Nachrichten über ihn falsche bzw. kritische Informationen verbreiten würden. Das heißt, er setzt kritisch ihm gegenüber mit falsch gleich. Und hat dann in einem Fernsehinterview, bevor das offiziell begann, also bei dem Vorgespräch, gesagt, ja, wisst ihr, warum ich immer so schlecht spreche über die Medien? Um euch zu diskreditieren, damit die Menschen euch nicht glauben, wenn ihr schlecht über mich berichtet. Das heißt, das ist ganz gezielt eingesetzt von Trump. Und das große Problem dabei ist, und das hast du ja auch schon erwähnt, Daniel, dass viel hängen bleibt davon, ne? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe ja in Kalifornien gelebt, in dem Jahr, in dem Trump gewählt wurde. Und selbst die Demokraten, denen ich im Silicon Valley begegnet bin, haben mich häufig gefragt, wenn sie erfahren haben, dass ich Journalistin bin, wem können wir denn überhaupt noch trauen, jetzt wo CNN und die New York Times Fake News verbreiten. Das ist natürlich schockierend.
Jetzt haben wir gerade über Donald Trump gesprochen, der, wie wir alle ja leidvoll wissen, alles über Twitter regelt, kann man so sagen. Welche Rolle hat denn am allgemeinen Social Media bei der Verbreitung von jetzt Desinformation?
Eine riesengroße Rolle, also die zentrale Rolle und natürlich vor allem Facebook. Facebook hat 2,5 Milliarden Nutzer weltweit und das Geschäftsmodell basiert auf Reichweite und Lügen verbreiten sich schneller als Wahrheiten, vor allem hochemotionale Lügen und Desinformationen verbreiten sich in Windeseile. Also nur, um euch das nochmal in Erinnerung zu rufen, ihr erinnert euch bestimmt an eine der am weitest verbreiteten Desinformation vor der Wahl Trumps, nämlich dass angeblich der Papst Trump als Kandidaten unterstützt. Das hat sich unfassbar verbreitet, weil die sozialen Medien dazu eben einladen. Man kann Dinge teilen und das ganze Geschäftsmodell beruht auf, je mehr Leute das sehen, desto besser. Deswegen geht Facebook ja auch nur sehr zaghaft dagegen vor.
Da wollte ich nämlich genau nochmal einhaken. Das Thema ist jetzt ja schon ein paar Jahre alt. Im nächsten Jahr steht wieder die US, und in diesem Jahr steht die US-Präsidentschaft, wir sind ja schon im neuen Jahr. Das war jetzt eine falsche Information und keine Desinformation. diesem Jahr ist tatsächlich dann die US-Präsidentschaftswahl. Facebook hat ja immer wieder versprochen, es soll besser werden, wir wollen da was machen. Du sagtest gerade, das ist zaghaft. Was müsste denn Facebook konkret anfassen, damit sich etwas verändert?
Naja, ich würde das vergleichen mit jedem anderen Unternehmen, das ein fehlerhaftes Produkt hat. Also ihr erinnert euch vielleicht an Toyota, die mussten vor ein paar Jahren Autos massenhaft zurückrufen, um sie zu reparieren. Und so ähnlich ist es bei Facebook ja auch. Da ist sozusagen der Bug, dass Desinformationen massenhaft verbreitet wird. Und das müssten sie lösen. Und sie tun so, als sei das alles wahnsinnig schwierig und kompliziert, tun sehr hilflos, auch immer noch häufig. Und tatsächlich ist es eins der reichsten Unternehmen mit den klügsten Ingenieuren, die es gibt weltweit. Das heißt, sie müssten diesen Bug beheben. Sie müssten dafür sorgen, dass Desinformation nicht mehr verbreitet wird. Und dazu gehört zum Beispiel auch, und da versperren sie sich ja dagegen, anders als Twitter zum Beispiel, dass politische Werbung überprüft wird. Im Moment ist es ja so, dass jeder Politiker auch desinformierende Werbung schalten kann auf Facebook. Und dafür wird Facebook bezahlt. Das nehmen die hin.
Lass uns doch nochmal einen kleinen Schwenk machen auf das Thema von vorhin, also die Geschichte von Veronika, die wir gehört haben. Du hast gerade schon beschrieben, manche dieser Sichtweisen, die sind dir eben tatsächlich auch schon an verschiedenen Stellen begegnet. Aber wenn wir jetzt nochmal genau auf das Thema Verschwörung schauen, Veronika hat ja auch beschrieben, wie sie in den Bann von Verschwörung geraten ist. Ist auch dieses quasi fast suchthafte, so gebannt sein, ist das ein Einzelfall oder ist auch das eher ein ja immer größer werdendes Phänomen?
Das ist eine gute Frage. Also ich fand ganz interessant, was der Psychologe, der in dem Beitrag ja auch vorkam, gesagt hat, nämlich, dass wenn man an eine Selbstwirksamkeit glaubt, also wenn man sich selbst fähig empfindet, den Lauf der Dinge des eigenen Lebens zu beeinflussen, dann geht man Desinformationen oder Verschwörungstheorien weniger auf den Leim. Das klingt für mich erstmal plausibel. Ich bin keine Psychologin. Was ich aber durchaus beobachte, ist, dass desinformierende Narrative stark zunehmend oder Desinformationen, die einzahlen in diese Narrative. Ein Beispiel ist, wie bedrohend oder was für eine große Bedrohung Flüchtlinge seien. Und alles, was darauf einzahlt, das wird dann sehr stark angenommen und verbreitet von Menschen, die sowieso eine Tendenz dorthin haben. Zum Beispiel die These des großen Austauschs, die, wenn man die so hört, echt absurd ist. Aber viele Menschen glauben das wirklich. Also die besagt ja, dass die weiße, vor allem männliche Bevölkerung ersetzt werde durch, je nach Land, in Großbritannien sind es Muslime, in USA sind es Latinos. Und das kann man statistisch überhaupt nicht belegen. Und trotzdem werden diese Narrative stark geglaubt. Also ich glaube, wenn Menschen denken, genau das habe ich mir gedacht und so ist es, dann ist die Gefahr viel größer, dass sich das wirklich festsetzt.
Wer sind denn die Absender von solchen Narrativen oder Desinformationen, Verschwörungstheorien? Was ist das für eine Szene, die da existiert?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man die so als Szene beschreiben kann, aber das ist ja schon auf jeden Fall auch, vielleicht auch mehr als eine Bewegung.
Ja. Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass es eine Szene ist, sondern es ist wirklich ganz breit gefächert, ganz unterschiedlich. Es sind auf der einen Seite Staaten, die Vehikel haben wie Russia Today, also der Kreml zum Beispiel. Und Russia Today gibt es ja in sehr vielen verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch. Das ist finanziert direkt vom Kreml und da werden Desinformationen verbreitet, die dem Kreml nützlich sind, also die zum Beispiel die ukrainische Regierung diskreditieren. Das sind auch Akteure, die jetzt nicht unbedingt vom Kreml finanziert werden und trotzdem die Desinformationen, die dort verbreitet werden, unterstützen. Dann gibt es aber auch Einzelpersonen, die einfach eine klare Agenda haben. Das kam in dem Beitrag ja auch vor. KenFM oder Thomas Röper von antispiegel.de. Da ist die Haltung ganz klar pro-russisch und antispiegel sagt es ja schon gegen etablierte Medien wie zum Beispiel den Spiegel. Es gibt aber auch Stellen, die einfach Geld verdienen wollen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich da in Kalifornien war, hat uns ein Mann besucht, der in Wyoming lebte und der Schwierigkeiten hatte, seine Familie zu ernähren und der herausgefunden hat, dass er durch die Verbreitung von Desinformation sehr viel Geld einnehmen kann. Und der das eine Zeit lang gemacht hat und dann irgendwann wurde das aufgedeckt von NPR und dann ist er daraufhin geläutert. Der aber genau beschrieben hat, wie das funktioniert, Geld zu verdienen. Und es gibt auch diese mazedonischen Farmen, die wir alle kennen. Ja, das heißt, es ist auch eine Methode, Geld zu verdienen. Und etwas, das gerade neu aufkommt, ist die sogenannte schwarze PR. Das finde ich ist auch eine ganz interessante Sache. Das ist letztlich in Auftrag gegebene Desinformation. Das heißt, PR-Firmen, die im Auftrag von Parteien oder politischen Kandidaten oder auch Firmen Desinformation verbreiten, zum Beispiel um andere Kandidaten oder konkurrierende Firmen zu diskreditieren.
Lass uns mal bei dem Beispiel bleiben von dem Mann aus Wyoming. Wie läuft denn sowas? Ist das dann eher, dass er dann Spenden einsammelt von seiner Anhängerschaft? Ist das Werbung oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ging bei dem wirklich ausschließlich über Werbung. Also über Facebook hat er es geschafft, die Informationen, die er erfunden hat, massenhaft verbreiten zu lassen. Darüber sind die Leute, wenn sie auf den Link geklickt haben, auf die Seite gekommen und darüber hat er Werbeerlöse erzielt.
Inwieweit kann man eigentlich sagen, dass das, was da passiert und vielleicht auch die Welten, wenn ich es mal so nennen will, in denen sich teilweise die gerade beschriebenen Menschen auch bewegen, dass auch richtige Parallelwelten schon sind oder ist das zu viel gesagt?
Du meinst jetzt Menschen wie Veronika?
Zum Beispiel, ja. Die dann abdriften quasi in Sphären, sage ich mal, die möglicherweise mit der Realität nichts zu tun haben, die sich dann vielleicht auch immer mehr von anderen realen Dingen entfernen. Also das frage ich mich gerade, wie weit geht das eigentlich? Wie weit kann man auch reingezogen werden in eine nicht reale, parallele Welt?
Ich glaube, das reicht schon wirklich sehr weit. Wir haben das immer gemerkt, zum Beispiel, ich habe ja NewsGuide aufgebaut in Deutschland, also Daniel, du hattest das erwähnt, eine Firma, die die Glaubwürdigkeit und Transparenz von Medien bewertet. Und häufig, wenn wir eine rote Bewertung, also eine intransparente und unglaubwürdiges Medium als solches gelabelt haben, haben wir eine Art von Shitstorm erlebt. Eigentlich jedes Mal, wenn wir das gemacht haben. Und da sind Leute, die sagen, wir seien finanziert von, was weiß ich, der CIA und so weiter und so fort. Also ganz ähnlich auch, wie Veronika das beschreibt, dass Medien von der Rüstungsindustrie finanziert seien. Wirklich absurde Behauptungen, die, finde ich, ganz schwer zu fassen sind und denen auch ganz schwer was zu entgegnen sind, weil die einfach so aus der Luft gegriffen sind. Und ich glaube, dass die Wahrheitswelten sich da immer stärker voneinander entfernen, je stärker ein Land gespalten ist.
Auf was für Themen bist du denn gestoßen, die dich überrascht haben oder mit denen du so gar nicht gerechnet hättest?
Inhaltlich?
Ja.
Also ich glaube, am stärksten hat mich überrascht, dass kaum ein Lebensbereich ausgeschlossen ist davon und eigentlich Desinformationen ständig verbreitet werden. Jetzt zum Beispiel, als die ukrainische Maschine über Teheran abgeschossen worden ist, da haben pro-russische Seiten verbreitet, dass die ukrainische Regierung diese Maschine abgeschossen habe. Auch wiederum, um die ukrainische Regierung zu diskreditieren. Und es hat sich ja sehr schnell herausgestellt, dass es der Iran selbst war, der dieses Flugzeug abgeschossen hat. Ein anderer Bereich ist Gesundheit. Das ist in den USA sehr viel stärker verbreitet als in Deutschland. Wir haben auch Impfgegner, aber in den USA ist dieses Thema sehr viel stärker von Desinformation noch besetzt als bei uns. Aber ich glaube, was mich am stärksten überrascht hat, ist, dass das in einem Land wie Deutschland, das eine sehr starke, sehr gute Medienlandschaft hat und letztlich auch eine informierte Bevölkerung, doch so stark um sich greift auch.
Ein weiterer Vorbehalt ist ja auch, warum berichten Medien eigentlich immer gleich? Also vereinfacht gesagt, also alles, was Trump macht, ist in der medialen Darstellung schlecht. Ebenso vielleicht auch bei Boris Johnson, vielleicht gibt es auch andere Beispiele. Warum stößt das bei so vielen Menschen auf?
Das, finde ich, ist total nachvollziehbar. Darüber habt ihr ja auch diskutiert in eurer Jahresabschlusssendung, wo ihr so ein bisschen 2019 habt Revue passieren lassen. Ne? Mhm. Also das finde ich sehr nachvollziehbar, dass wenn über einen Politiker ausschließlich negativ berichtet wird, dass Menschen dann misstrauisch werden und sich sagen, aber das kann doch nicht sein, dass jemand nur Schlechtes tut und denkt. Und das, glaube ich, ist auch wirklich gefährlich. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, da können wir als Journalisten und innerhalb der Redaktion auch noch dazulernen, denke ich, auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, nicht immer diesem Reflex nachgehen bei allem, was Trump sagt, du hast das angesprochen, sofort die ultrakritische Haltung hervorzuholen, auch wenn es schwerfällt, auch mir, sondern auch mal zu gucken, was für möglicherweise konstruktive Folgen hat das Ganze. Zum Beispiel jetzt ist die iranische Bevölkerung auf der Straße und protestiert gegen das Mullah-Regime. Wer hätte das gedacht vor einer Woche, dass diese Geschichte so eine Wendung nimmt? Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir konservative Meinungen in Diskussionen, in Konferenzräumen stärker zulassen, stärker mitdiskutieren. Ich habe das in den Medien, für die ich bisher gearbeitet habe, häufig erlebt, dass die Nase gerümpft wurde, wenn man gesagt hat, aber da ist doch auch was Gutes draus entstanden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das auszuhalten. Also wir haben so eine Welle in Redaktionen hinter uns, wo stark gefördert wurde, dass Menschen mit Migrationshintergrund dazukommen, eine Diversität, auch was Frauen angeht. Ich glaube, dass wir manchmal uns gut tun würden, wenn wir auch konservative Meinungen zumindest in der Diskussion stärker zulassen würden.
Also, dass man dann sozusagen auch jetzt auch eine Diversität von politischen Haltungen hinbekommt, dass das einfach dazugehört.
Genau, ja. Es gibt ja so Studien darüber, dass wir Journalisten stärker als die Bevölkerung grün wählt und rot wählt. Das ist einfach so, das mag unserer Biografie, die sich leider auch zu ähnlich ist noch immer, also wir kommen häufig aus Akademikerhaushalten, geschuldet sein und viele weitere Komponenten mehr. Also wir sind uns einfach zu ähnlich als Journalisten und ich glaube, es tut gut, wenn wir da manchmal uns auch einen Schubs geben und uns sagen, Mensch, wie könnte man dieses Thema vielleicht noch betrachten?
Alina, vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Das Bild, was sich hier zeigt, das lässt aber auch, glaube ich, eine Schlussfolgerung zu. Der Demokratie hilft das insgesamt nicht. Über mögliche Lösungen reden wir gleich hier in einer Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Das aufklärende Medienmagazin.
Die Journalistin Alina Fichter ist weiter bei uns und sie hat uns gerade schon einen Einblick in ja so eine Art mediale Parallelwelt gegeben, in der Verschwörungstheorien und auch gezielte Desinformationen eigentlich dazu genutzt werden, das Vertrauen in klassische Medien auch zu untergraben. Und einige sagen, das ist ganz schön gefährlich am Ende für die Demokratie. Alina, siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich absolut so. Ich glaube, die Komponente, die mir am meisten Sorgen macht dabei ist, dass ja ein Mikrotargeting auch betrieben wird auf den Plattformen, wieder vor allem auf Facebook. Also dass psychologische Profile angelegt werden von Nutzern und so ein bisschen geguckt wird, wovon lassen die sich überzeugen, zu welchen Meinungen neigen die zu. Und dann Informationen, aber eben auch Desinformationen gezielt an diese Menschen ausgespielt wird. Das hat Cambridge Analytica gemacht, das machen aber auch die Firmen der schwarzen PR, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und das bedeutet einfach, die stechen in Filterblasen, die es sowieso schon gibt, sprechen gezielt Menschen an, und zwar mit Desinformation. Und was das für die Meinungsbildung bedeutet in der Demokratie, das finde ich äußerst besorgniserregend. Und ich glaube auch, dass das viel zu wenig Politiker noch auf dem Schirm haben und dass viel zu wenig dagegen vorgegangen wird.
Lass uns doch nochmal über die Schulbesuche sprechen, die du auch in den letzten Wochen, Monaten gemacht hast. Wie verlaufen aus deiner Sicht die Diskussionen und was nimmst du daraus mit?
Also ich glaube, dass in unserer Zeit die Medienkompetenz total wichtig und total zentral ist und dass das nicht ausschließlich Lehrer leisten können, die Schüler aufzuklären, welchen Quellen sie zum Beispiel trauen können, wenn sie auf TikTok jetzt unterwegs sind oder auf Snapchat. Ich halte das für eine Überforderung auch der Lehrer. Woher sollen die diese Kenntnisse haben? Und ich glaube, dass es deswegen total hilfreich ist und total wichtig, dass wir uns auseinandersetzen auch mit den Schülern, überhaupt mit unseren Nutzern, mehr noch mit den Nutzern der Zukunft, nämlich mit den Schülern. Und ich bin da wirklich dankbar, dass die Journalistenschule uns immer wieder so einen Schubs und so einen Impuls gibt, weil die Medienkompetenz erstens nicht früh genug aufgebaut werden kann und zweitens habe ich das so erlebt, dass Schüler auch viel offener sind für Argumente. Also bei Themen wie werden Medien eigentlich finanziert, aber auch wie sieht der Redaktionsalltag aus. Da ist mir eine ähnliche Skepsis entgegengekommen, wenn ich vor im Schnitt 65-Jährigen saß und im Schnitt 15-Jährigen saß. Nur haben die 15-Jährigen mir geglaubt, wenn ich gesagt habe, es gibt eine ganz starke innere Pressefreiheit. Und wenn mein Chefredakteur manchmal wollte, dass ich X berichte, als ich zum Beispiel Medienreporterin bei der Zeit war, und ich das nicht für ein Thema hielt oder andersrum das Thema Y für ein Thema hielt, dann habe ich das gemacht. Und die Schüler sind viel, viel empfänglicher einfach für die Wahrheit, für Fakten, für Argumente. So habe ich das erlebt und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir da ansetzen.
Lass uns doch auch nochmal auf so ein Begriff schauen, wie den Begriff der Massenmedien. Ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwann mal was mit Medien studiert habe, da war das so ein Begriff, der steht irgendwie für Aufklärung, für Synchronisation von Informationen in gesamten Gesellschaften. Alle waren dadurch informiert. Aber mittlerweile ist das so ein Begriff, finde ich, der hat für viele ja scheinbar doch irgendwie auf jeden Fall mindestens mal gesagt Geschmäckle bekommen, oder?
Mhm. Ja, ein Stück weit schon. Und ich glaube, die Gründe dafür, die haben wir auch zumindest angetippt schon in unserem Gespräch jetzt. Also wenn sich zum Beispiel alle Medien oder jedenfalls sehr viele sehr stark auf Trump stürzen oder in Deutschland auch auf die AfD. Also bitte versteht mich nicht falsch. Die tun Dinge, die äußerst kritikwürdig sind und die wir kritisieren müssen. Und trotzdem tut ein differenzierter Blick da gut. Und die Schlussfolgerung der Menschen, nämlich dass die Medien gleichgeschaltet seien, ist natürlich falsch. Die Fakten, die sie möglicherweise zu dieser Auffassung bringen, da ist schon ein Stück weit was dran, nämlich dass wir manchmal ein bisschen wie die Lemminge sind. Wenn ein Medium über ein Thema berichtet auf eine bestimmte Art, dann tun alle anderen das plötzlich auch. Es gab ja regelrechte Hetzjagden immer wieder zu bestimmten Personen. Am stärksten war es wahrscheinlich beim ehemaligen Bundespräsidenten Wulff so. Aber diese Tendenzen haben wir als Journalisten und da müssen wir vorsichtig sein.
Du hast gerade schon erwähnt, dass du daran auch glaubst, dass Gespräche, Einzelgespräche da auf jeden Fall weiterhelfen können, dass die Deutsche Journalistenschule ihre Absolventen dazu ermutigt. Auch die Süddeutsche Zeitung hat ein Projekt Journalismus macht Schule. Ex-Spiegel-Redakteur Kurt Schnippen, jetzt Reporterfabrik, ist auch Initiator von einer ähnlichen Veranstaltungsreihe Reporter for You. Da geht es auch in eine ähnliche Richtung. Was glaubst du, wenn wir hier so diese Einsätze sehen? Wie können Medien ihre Arbeit noch besser transparent machen und auch erklären, um vielleicht auch nicht nur bei der jungen, sondern auch bei der älteren, erwachsenen Mediennutzerschaft tatsächlich sich besser zu erklären?
Ja, ich glaube, es ist vor allem Zweiklang. Das eine ist, dass wir auch innerhalb unserer Arbeit, also auf Webseiten zum Beispiel, stärker erklären, wie wir eigentlich arbeiten. Und das passiert ja auch. Also die Zeit zum Beispiel, die schreibt immer wieder Unterartikel, wie der Reporter auf ein Thema gekommen ist und warum, dass wir solche Dinge stärker machen. also erklären, wie wir eigentlich arbeiten. Also die ganz klassischen Dinge, also dass wir nach zwei Quellen suchen, bevor wir einen Fakt als einen Fakt wirklich begreifen. Mindestens zwei Quellen. Was sind eigentlich unsere Nachrichtenkriterien? Warum kann man die auch kritisch sehen? Stichwort konstruktiver Journalismus. Und als zweites Standbein aber wirklich ins Gespräch gehen mit den Menschen. Und das passiert ja auch an vielen Stellen. Das Handelsblatt macht das stark. Viele andere Medien auch. Aber ich glaube, das können wir noch viel, viel stärker machen. Also uns den kritischen Fragen auch immer wieder stellen. Und ehrlich gesagt auch, wenn es mühsam ist. Ich finde das immer wieder auch anstrengend, mir anzuhören, ihr seid gleichgeschaltet. Und immer wieder zu argumentieren, nein, das sind wir nicht. Und warum sind wir es nicht? Und wie funktionieren wir tatsächlich? Das ist anstrengend, aber ich glaube, das ist einfach Teil des journalistischen Jobs jetzt.
Also ich und ich glaube, Daniel geht es genauso, wir sind da ganz bei dir, zu sagen, man muss eigentlich ins Gespräch gehen, man muss erklären, wie Journalismus funktioniert, wie kommen Entscheidungen zustande. Aber ist es nicht irgendwie doch auch so, dass man am Ende vermutlich vor allem doch diejenigen Menschen damit erreicht, die sich jedenfalls mal am Ende doch für klassische Medien wenigstens interessieren?
Ja. Ja, du hast da sicher einen Punkt. Und doch, glaube ich, kann man auch die anderen, zumindest kann man ihnen Impuls mitgeben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Diskussion, das war mit Älteren, die gesagt haben, ja, die Journalisten, die versuchen doch unsere Meinung zu manipulieren. Dann habe ich gesagt, jetzt schauen Sie mich mal an, jetzt haben wir zwei Stunden miteinander gesprochen, Sie haben meinen Vortrag gelauscht, wir haben diskutiert. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihre Meinung manipulieren will? Und dann hat er gesagt, nein, Sie nicht, die anderen. Und ich finde, es ist schon was gewonnen, wenn die sehen, wir sind Menschen, wir sind Journalisten, wir versuchen wirklich mit allem, was wir haben, irgendwie nach Wahrheit zu streben. Der hat sich zumindest mitgenommen, einen Gedankenimpuls von, vielleicht muss ich meine Meinung dann nochmal hinterfragen.
Was aber ja auch so ein bisschen dahinter steckt, dieses Narrativ, die Medien. Manchmal sprechen die Medien auch selbst von die Medien. Wir haben auch heute Abend einfach auch von uns Journalisten gesprochen. Ne? Wie klug ist das?
Pauschalisierungen sind ja nie klug. Ne?
Ja.
Also differenzieren ist immer gut. Und trotzdem kommt man manchmal nicht drum rum. Wenn man versucht, einen Punkt klar zu machen, dann sagt man manchmal die Journalisten oder wir Medien.
Was glaubst du denn, was kann denn vielleicht jeder einzelne Journalist machen, um auch etwas zur Aufklärungsarbeit mit beizutragen?
Ich glaube wirklich diese beiden Punkte. Also erklären, wie wir arbeiten, ohne dass es zur Bauchnabelschau wird. Ne? Das ist ja immer so eine Gratwanderung auch. Wenn wir berichten, wie wir berichten, dann wird es irgendwann langweilig, weil es geht ja um die Fakten, die wir weitertragen wollen oder die Einordnungen. Und das andere ist, sich einfach den Diskussionen stellen. Ich glaube, jeder von uns hat im Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen, die vielleicht nicht so wie Veronika aus dem Beitrag, aber doch in diese Richtung argumentieren und einfach ins Gespräch gehen und im Gespräch bleiben. Jeder von uns.
Alina, herzlichen Dank, dass du diesen Ausflug mit uns heute Abend gemacht hast, in die Welt der Desinformation, Falschinformation und auch, wie das im Zusammenspiel mit klassischen Medien problematisch, aber auch vielleicht zu einer Lösung kommen kann. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und du bleibst ja noch ein bisschen bei uns, weil, Herr Pähler?
Ja.
Wir spielen noch ein Ründchen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Also Desinformation, Falschinformation werden von Alina jetzt hier rausgefiltert, wenn Herr Pähler und ich uns gegenseitig Fragen zu den Medienthemen der Woche stellen. Ich würde sagen, Herr Pähler, jeder zwei schnelle Fragen.
Ja, zwei schnelle Fragen. Komm, ich fange an. Meine erste Frage, da war ich mir gar nicht ganz sicher, ob ich dir die stellen darf, weil ist es überhaupt eine Medienfrage? Ich glaube im weitesten Sinne aber schon. Netflix hat was Neues, haben sie bekannt gegeben, auf den Markt gebracht. Ich sag mal im weitesten Sinne eine neue Produktgruppe. Ja? Mhm. Weißt du, was es ist, was man sozusagen jetzt unter dem Netflix-Label...
Also ist das ein Genre oder was?
Du, es ist ein Genre, ja, ein Genre im weitesten Sinne.
Okay.
Boah, das Genre, nee, Genre ist es, nee, Genre ist es nicht. Genre,
ach so.
Es ist ein Produkt.
Boah, ich weiß es nicht, Herr Pähler.
Es ist ein Eis. mit Ben & Jerry's in Kooperation. Netflix and Chilled heißt es.
Oh, es gibt aber auch viele andere tolle Eissorten, die man
ja,
natürlich
auf jeden
hier
Fall.
An dieser
Stelle ich wollte keine Werbung machen, aber ich fand es irgendwie witzig. Okay,
Sehr schön.
Du bist dran.
Ja, ich habe mir überlegt, tatsächlich auch, dass wir heute mal so ein bisschen auch von links und rechts mal in die Medienberichterstattung gucken, auch politisch ausgerichtet. Und zwar fangen wir erstmal ein bisschen weiter rechts an bei der FAZ. FAZ.net habe ich ausgesucht, da habe ich einen interessanten Artikel gesehen. Und zwar, wer löscht hier wen aus? Ein Bericht aus Italien. Ehemaliger Innenminister Salvini gegen La Repubblica. La Repubblica ist eine linksliberale Tageszeitung in den USA. Da gab es eine Bombendrohung. So hat sich das richtig aufgeheizt in Sachen Hass und Gewalt. Und da musste wirklich auch dann tatsächlich die Redaktion, das Redaktionsgebäude evakuiert werden. Also auch Lesetipp auf FAZ.net. Wer löscht hier wen aus? Auch eine besorgniserregende Tendenz, die man dort feststellen kann. Wenn wir über italienische Medien reden, dann fällt einem ja einer immer auch ein.
Ja, natürlich. Silvio Berlusconi.
Silvio Berlusconi. Ja. Er hatte einen Spitznamen. Wie lautete der? Ich gebe dir drei zur Auswahl.
Ja.
A, der Mogul. B, der Ritter. Oder C, der Macher.
Der Mogul.
Der Mogul. Mogul. Nein, es ist Il Cavaliere, der Ritter.
Ah.
Das ist der Spitzname von...
Bei der langen Frage habe ich gedacht, das ist auch schon Desinformation. Ich konnte schon gar nicht mehr folgen. Ich frage dich noch mal ganz kurz zum Schluss nach einer Zahl, weil die New York Times, die hat ja gerade quasi ein Rekordjahr vermeldet, freut sich quasi ein Ast. Und ich möchte gerne von dir wissen, wie viele Digital-Abos haben die denn jetzt eigentlich
1,2 Millionen.
Also hinzugewonnen.
Ja.
Ja,
okay,
ja.
Fett, Punkt.
Warum so? Ja, Punkt. Faktenfragen nach Zahlen kann man schnell beantworten. Ja, Punkt.
Und ist richtig?
Ja, eine Million. Aber das zählt, das rundet man noch ab. Ne?
Ich habe auch was. 20 Jahre ist es nämlich her, dass die Teenie-Serie Beverly Hills 2010 da war. Jetzt gab es ein großes Revival. Und zwar auf TV Now können wir das gerade sehen in 6 Episoden. Mhm. Aber zur Sicherheit, also sogar das alte Intro lief da nochmal. Und die große Frage ist tatsächlich, Beverly Hills 2010, wie heißt dieses Revival an dieser Stelle?
Beverly Hills 90-2010.
Nicht? Nee, leider nicht.
Ist es ein Genre?
Keine Ahnung. Auch kein Eis. BH 90-2010 wäre da tatsächlich die Lösung gefunden.
Mhm. Ah.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn gerade der Stand?
Egal.
Wie viele Punkte haben wir?
Daniel hat einen Punkt Vorsprung mit einem Punkt.
Ach Mensch.
Reicht, ne?
Alina, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Herr Peller.
Vielen, vielen Dank.
Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder zu gewohnten Zeit. Bis dahin wünsche ich euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.